Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Auch ich darf Ihnen, liebe Gemeinde, das Jahr ist noch frisch natürlich, ein gesegnetes und gutes neues Jahr wünschen, obwohl es ja für unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich begonnen hat. Die einen mussten Abschied nehmen von einem lieben Menschen. Die anderen sind auf großer Reise, wie Ewald Pollmann mit einer Delegation in Indien in diesen Tagen. Er hat schon Bilder geschickt von den Jubiläumsfeiern. Andere beginnen einen Urlaub, wie ihr Pastor morgen. Und andere haben vielleicht große Pläne für dieses Jahr. Aber bei allen Plänen, die wir haben und machen, ist es ja doch immer Gott, der uns die Zeit schenkt, die Zeit, die uns gegeben ist und die wir füllen dürfen. Wir hören Worte aus dem Römerbrief. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Liebe Gemeinde, über den Jahreswechsel habe ich eine für mich eigentümliche Erfahrung gemacht, die mich immer noch sehr beschäftigt. Für ein paar Tage konnte ich mein Heimatdorf Altenau im Oberharz besuchen. Wer kennt das? Wer ist schon mal da gewesen? Einige waren schon mal da. Genau, da komme ich her. Spaziergänge durch die Natur oder was davon übrig geblieben ist, gehörten dazu. Die eigentümliche Erfahrung, die ich auf diesen Spaziergängen gemacht habe, war, dass mir eigentlich ja von Kindheitstagen an alles vertraut ist, aber plötzlich eben dann doch irgendwie jetzt ganz fremd. Der Ausblick, die Gegend, im Englischen würde man sagen, die Scenery hat sich grundlegend verändert. Durch das Wüten des Borkenkäfers sind die meisten Bäume auf der Strecke geblieben. Und da, wo vor 20, 30, 40 Jahren, wenn Sie mal sehen, wie alt ich schon bin, noch Fichtenbestand es gab und es auch recht dunkel war im Harz, ist es nun licht und kahl geworden. Riesige freie Flächen hat man vor Augen. Und man kann ziemlich gut in die Ferne schauen, und ein altes Forsthaus, von dem sonst nur Eingeweihte wussten, steht plötzlich auf dem Präsentierteller und ist für alle einsehbar. Straßen und darauf fahrende Pkw und Motorräder, die man aus bestimmten Positionen heraus nie gesehen hat, kann man nun über mehrere Kilometer hinweg bereits erkennen. Möglicherweise wird dadurch die Unfallquote geringer, dem Borkenkäfer sei es gedankt. Vielleicht kennen Sie das auch, liebe Schwestern und Brüder. Orte, die einem vertraut sind, aber plötzlich irgendwie ganz fremd erscheinen. Unwirklich fremd. Man muss manchmal zweimal hinsehen und reibt sich die Augen. Das sah doch einmal völlig anders aus. Und ähnlich verhält es sich mit dem Haus, mit dem für mich so viele Erinnerungen verbunden sind. Mein Kinderzimmer im elterlichen Haus ist zwar mittlerweile umfunktioniert, die Küche grundrenoviert, da es nach dem Auslassen von Schmalz für die Meisenknödel eine solche Verpuffung gegeben hat, dass eine Komplettsanierung anstand. Aber wenn ich zu Hause bin, mein immer gleicher Weg, den ich einmal gehen muss. Vorbei an der kleinen Haltestelle, wo ich auf den Schulbus gewartet habe. Bei Wind und Wetter, die kleine Haltestelle, die nie ausreichend Schutz für alle gegeben hat. Dann weiter die Straße hinunter, wo ich mich beim heimlichen Rauchen der ersten Zigarette fürchterlich verschluckt habe. Mehr Persönliches erzähle ich Ihnen aber nicht. Dann das EC-Heim, das gibt es da auch, das kennen viele, von welchem damals viele Einheimische bei Baubeginn dachten, dass sich jetzt hier eine amerikanische Sekte breit macht, die sich auf die Wiederkunft Christi vorbereitet und sich nur von Beeren und Pilzen ernähren wird. Immer noch viel Unwissenheit im Harz. Die schöne alte Holzkirche, meine Tauf- und Konfirmationskirche, die nur noch von wenigen besucht wird, nicht mehr an jedem Sonntag ein Gottesdienst. Und dann das Gemeindehaus, wo ich meine Kindheit und Jugend verbracht habe, welches jetzt aufgrund von Einsparungen auf dem Prüfstand steht. Dann die Kirchentreppen hoch und meine Pumpe arbeitet spürbar vernehmlicher als noch vor 30 Jahren. Vielleicht haben Sie solche oder ähnliche Erfahrungen einmal gemacht. Etwas, was Ihnen vertraut ist, fremd und ganz anders. Vielleicht ist es so auch mit unserer Kirche. Das wird ja diskutiert, innerkirchlich und auch von außen, wenn wieder neue Zahlen kommen, wie viele Menschen eigentlich noch in der Kirche sind, in ihr bleiben oder schon wieder ausgetreten sind. Viel ist gesagt und geschrieben worden, wie rasant sich kirchliches, nicht unbedingt christliches, aber vielleicht kirchliches Leben in Deutschland verändert hat. Weniger als 50% der stark angestiegenen Bevölkerung im Land gehört keiner der beiden großen Kirchen mehr an. Und in unserer Kirche, der Landeskirche Hannover mit ihren Kirchenkreisen, wir als Kirchenkreis Rauderfehn, wir gehören ja dazu. Wir diskutieren, wie wir vorhandene Gelder einsetzen und wir überlegen, wie es weitergehen kann, wie es weitergehen wird. Natürlich hängt nicht nur alles vom Geld ab, ob eine Gemeinde lebendig ist, ob in ihr christlicher Glaube gelebt wird. Aber wir haben Kirchen und Häuser und Orte, die ja willkommen und einladend sein sollen. Ja, der Kirchenbesuch nimmt ab. Ich weiß nicht, wie das in Virl ist, ich habe gerade mal geguckt, Weihnachten war hier eine ganze Menge Betrieb, aber an vielen anderen Stellen ist das so. Überhaupt die Zugehörigkeit zur Kirche ist im Schwinden begriffen. Und selbst am Heiligen Abend, so berichten mir Pastoren und Pastorinnen, ja, die Kirchen sind gefüllt gewesen, aber längst nicht so wie noch vor Jahren. Viele haben sich vielleicht auch an die digitalen Formen gewöhnt. Und dann die Negativnachrichten in Zeitung und Fernsehen, Nachrichten von sexualisierter Gewalt, die bei vielen das letzte Fünkchen Vertrauen zerstören. Was braucht es eigentlich, liebe Gemeinde, um Kirche zu sein? Was brauchen wir? Was ist notwendig für unseren Glauben? Vielleicht kommen wir nachher beim Tee auch auf diese Frage zu sprechen und ich bin gespannt, was Sie mir vielleicht erzählen. Auch wenn sich in unserer Wahrnehmung vieles ganz anders anfühlt als vor 10, 20 oder 30 Jahren, so wäre es mein Wunsch und mein Gebet für uns, dass wir nicht verzagt oder traurig werden, sondern weiterhin mutig und beharrlich am Tempel des Heiligen Geistes mitbauen. Der Apostel Paulus spricht notwendige und mutmachende Worte. In gewisser Weise fühlt er sich verpflichtet, mit den Menschen in Rom den Schatz des Evangeliums zu teilen. Rom war damals und ist vielleicht auch noch heute ein Tummelplatz der Eitelkeiten und Überheblichkeit. In religiöser Hinsicht war man damals, so würden wir es sagen, pluralistisch aufgestellt. Deutliche Parallelen, wie ich finde, zu heute, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt über das, was sie glauben, das, was sie ausmacht und das, was sie einem erzählen. Neulich sagt jemand zu mir, naja, so mit dem Christentum, das ist ja ganz gut, aber ich fühle mich auch im Buddhismus beheimatet. Und meine Tochter, die gerade auf einer großen Reise durch die Welt ist mit ihrem Freund, sind jetzt in Vietnam angelangt, hat mir erzählt von ihren Beobachtungen. Hat gesagt, Papa, hier gibt es auch so einige Kirchen, das ist zwar alles bunt und schrill mit einem pinken Kreuz auf der Kirche und alles funkelt, aber ich glaube, ich gucke mir das mal an, weil vieles, was um mich herum ist, mir so fremd vorkommt, dass ich jetzt mal in den Gottesdienst gehe. Und dann sagt sie mir gestern am Telefon, was sie lange nicht mehr so gemacht hat, im Übrigen, Papa, ich habe seit langer Zeit auch mal wieder gebetet. Hat mir so fast die Tränen in die Augen getrieben, weil wir viel diskutiert haben zu Hause. Und weil natürlich so ein junger Mensch, der auch erst mal schaut, was gibt es denn auch auf diesem großen Markt der Möglichkeiten, sich ja finden muss, dass sich ein Glaube formieren muss, aber spannend zu sehen, dass das jetzt ausgerechnet da passiert, wo sie eigentlich von vielem Fremden umgeben ist, dass sie dann doch irgendetwas wieder sucht, neu sucht, was ihr bekannt vorkam, längst auch vielleicht ein wenig abhanden gekommen. Aber diesen religiösen Pluralismus, den nehmen wir ja wahr. Ein bisschen Buddhismus und Lach-Yoga, angefüllt mit positivem Denken und ein, zwei Gedanken vom Christentum und das Ganze wie einen Cocktail ein wenig zusammengeschüttelt. Obwohl Cocktails schmecken ja hin und wieder auch ganz gut. Demgegenüber, damals in Rom und heute bei uns, die Botschaft vom gekreuzigten Jesus Christus als etwas, was selig macht. Davon ist Paulus überzeugt. Das will er weitergeben. Der Glaube als etwas, was selig macht. Das ist ja auch so ein Begriff, den wir kennen. Selig werden. Oder der oder die sieht gerade besonders selig aus. Was meint das denn aber genau? Sicherlich ist es auch für uns etwas Vorläufiges. Wie selig wären wir und noch viel mehr die von Krieg betroffenen Menschen, wenn endlich Frieden einkehrte? Wie selig wäre der oder die, wenn nach langer Trauer wieder einmal Freude erfahren werden könnte? Und wie selig wäre derjenige oder diejenige, nach langem Alleinsein wieder Teil einer erfüllenden Gemeinschaft zu sein. Selige Momente, besondere Glücksmomente als eine konkrete Hoffnung in diesem Leben für ein Leben danach. Was brauchen wir, um Kirche zu sein? Was brauchen wir, damit wir unseren Glauben leben und feiern können? Liebe Gemeinde, ein Haus aus lebendigen Steinen wollen wir sein. Kein Haus, was nur so dasteht und verwaltet werden muss. Angefangen vom Reinigen der Dachrinnen bis zur Installation der vorgeschriebenen Feuermelder. Wenn kein Feuer mehr in der Sache Gottes drin ist, dann brauchen wir die nämlich auch nicht mehr. Für Paulus möge das Evangelium von Jesus Christus um die Welt laufen und zu den Menschen kommen. Und darum gibt es für ihn auch keinen Grund dafür, sich zu schämen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Wie sehr hat uns Weihnachten eigentlich noch einmal ganz persönlich unseren Blick geschärft? Für Gott, der uns in Jesus Christus entgegenkommt, der für uns von seiner Geburt bis zu seinem Tod Mensch geworden ist, um uns in keiner Situation und zu keiner Zeit unseres Lebens alleine zu lassen. In großen Glücksmomenten, aber auch in solchen, in denen die Traurigkeit über eine Familie gekommen ist. Christus lässt uns nicht allein. Wir waren als Kirchenkreiskonferenz vor einigen Monaten im alten Jahr in Köln und haben uns dort ein Projekt angeguckt, wo ein katholischer Pfarrer in einem Bezirk in Köln, wo man nicht die teuren Handtaschen und das teure Parfüm kaufen kann, mit den Menschen arbeitet, die ja so ein Stück weit an der Grenze leben, die schwer haben, wenig Einkommen, viel Migration in diesem Stadtteil. Und an einen Satz von diesem Besuch kann ich mich sehr erinnern, weil wir ja gerade innerkirchlich überlegen, wie soll denn die Kirche aussehen? Und dieser Pfarrer, der dort mit den Menschen lebt, mit ihnen isst, der sorgt, dass die Kleiderkammer gefüllt ist, dass Fahrräder repariert werden, dass Kinder Bildung bekommen, der hat zu uns gesagt, wisst ihr, ich hab gar keine Zeit, mir Gedanken über die Kirche zu machen. Und wir haben so ein bisschen geguckt und haben gedacht, warum denn eigentlich nicht? Und er hat gesagt, dazu bin ich viel zu sehr mit den Menschen beschäftigt. Möglicherweise, und ich traue es ihm zu, steht er damit gedanklich in der Tradition der Kirchenväter, die das Bild benutzten, dass Christus die Sonne ist und die Kirche der Mond, der bestenfalls möglichst viel Licht der Sonne widerstrahlt, aber nie sich selbst für die Sonne halten darf. Christus die Sonne, die Kirche der Mond. Auch in diesem Jahr machen wir uns alle wieder auf. In unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, zu Hause und auch in dieser Gemeinde in Virl, in unserem Kirchenkreis. Und dabei sind wir auf unseren Wegen ein wenig wie die drei aus dem Morgenland. Suchend, fragend, zuweilen irritiert, im Dunkeln tappend, aber immer hoffentlich mit fester Zuversicht auf das Ziel hin. Und das ist tatsächlich mein Gebet für uns alle. Alle, die Dienst tun und mit unseren Gemeinden verbunden sind, in denen so unglaublich viel Potenzial und Kraft liegt. Dass wir in allen Unsicherheiten, in all dem, was wir spüren und fühlen, was uns Sorge und Angst bereitet, dass wir in allen Veränderungen und Herausforderungen den Blick bewahren. Den Blick auf Jesus Christus, zu dem wir beten dürfen und der uns von manch überbordenden Lasten, die wir uns häufig genug ja selber auferlegen oder die man wie selbstverständlich auf uns legt, dass wir uns davon befreien. Machen wir uns also auf mit unserem Gott, der uns sieht und der uns in Wort und Sakrament, in Taufe und Abendmahl immer wieder neu über den Weg läuft. Behalten wir unseren Herrn, aber auch uns untereinander in diesen unsicheren Zeiten gut im Blick. Schämen müssen wir uns nicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland.